ARD.
Eine herausfordernde Großlage, so nennen die Behörden das, was sich in Gießen in Hessen an diesem Wochenende abspielt, wenn sich die neue AfD-Jugendorganisation gründet. Das Begrüßungskomitee, tausende Polizisten, Drohnen, Hubschrauber, Wasserwerfer und 50.000 Demonstranten bei gerade mal 90.000 Einwohnern. Ne? Hessens Innenminister Poseck klingt besorgt.
Wir beobachten aber auch, dass es Gewaltaufrufe in der linksextremen Szene gibt. Wer zu Gewalt aufruft, disqualifiziert sich auch als Fürsprecher für unsere Demokratie.
Okay, eine neue AfD-Jugendorganisation, aber warum überhaupt eine neue? Und warum solche Massenproteste? Darüber sprechen wir gleich hier im Berlin Code. Mein Name ist Sally Kaya, ich vertrete Linda Zervakis und bei mir mit im Studio sind heute Christina Nagel und Torben Lehning aus dem ARD Hauptstadtstudio. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Aber bevor wir auf die AfD schauen, unser zweites Thema ist die Schicksalswoche im Ukraine-Konflikt und auch beim Thema Rente hat sich was getan. Wir haben ja hier in den letzten Folgen vom Berlin Code viel über die Rente gesprochen. Super wichtiges Thema, egal ob es einen jetzt betrifft oder irgendwann später betrifft. Die Koalitionsspitzen von Union und SPD haben das letzte Nacht auch getan, sich damit beschäftigt. Und Kanzler Merz hat heute Morgen verraten.
Es gibt den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur gesetzlichen Rentenversicherung, der dem Parlament vorliegt. Und wir schlagen den Koalitionsfraktionen vor, diesen Gesetzentwurf in der nächsten Woche zu verabschieden.
Torben, du bist im Hauptstadtstudio für die Union zuständig. Was heißt denn das jetzt, was Merz da gesagt hat?
Das, was Merz gesagt hat, ist, er möchte bei dem Kurs bleiben in der Rentenpolitik, den er auch schon vorher hatte und den auch die SPD hatte. Das, was im Kabinett schon bereits geeint war. Man hat sich da jetzt nochmal im Kanzleramt im Koalitionsausschuss zusammengesetzt und sagt, wir wollen unser Rentenpaket so umsetzen. Das Problem ist, die da auch was mit zu entscheiden haben, die junge Gruppe, also 18 Abgeordnete in der Unionsfraktion, die haben da noch nicht den Daumen gehoben und gesagt, genauso wollen wir es machen. Und jetzt haben SPD und Union nochmal sich zusammengesetzt und gesagt, gut, wir haben jetzt noch zwei weitere Punkte, die sich die junge Gruppe gewünscht hat, dass man da offener in der Rentenkommission nochmal darüber sprechen will, wie man genau die Rente aufsetzt. Und dazu noch, dass man 10 Milliarden in einen Sparstrumpf stecken will, um zu sagen, jüngere Generationen, die werden mehr von ihrer Rente bekommen, weil wir da privat für sie mit vorsorgen wollen. Aber da ist noch überhaupt nicht ausgemacht, ob die junge Gruppe das dann auch tatsächlich genauso will. Der Kanzler hat jetzt angekündigt, gut, in der kommenden Woche, da wird sich meine Fraktion dazu entscheiden. Aber man merkt auch ganz klar, dass die Fraktion da gerade nicht so hinter ihrem Kanzler steht, wie es vorher der Fall gewesen ist. Und dass da gerade so ein bisschen auch der Schwanz mit dem Hund wackelt.
Es klingt für mich aber so, Christina, dass die SPD eigentlich ganz zufrieden sein kann, oder?
Generell glaube ich schon, weil sie natürlich immer wollten, dass das Rentenpaket nicht aufgeschnürt wird, sondern es genau so kommt. Aber ich glaube, das, was Torben eben schon geschildert hat, so dieses mal gucken, wie sich die jungen Abgeordneten dann tatsächlich verhalten in der Abstimmung, das kann ja immer noch mal ganz anders laufen. Diese Unsicherheit, die ist auch noch da. Deshalb glaube ich nicht, dass die SPD jetzt schon losgeht und sagt, juhu, wir haben uns durchgesetzt, jetzt läuft alles. Also das ist noch nicht ausgemacht.
Ja, es spricht für sich, das ist ein Koalitionsausschuss-Kompromiss gibt, aber noch überhaupt nicht klar ist, ob das dann noch im Bundestag so zur Aufführung kommt. Also das ist relativ neu.
Wir werden also in den nächsten Folgen auch weiter über die Rente sprechen müssen.
Absolut.
Thema Ukraine. Christina, bring uns mal kurz auf den neuesten Stand. Es gab Anfang der Woche einen sogenannten Friedensplan für die Ukraine, der nicht mehr so genannt wird. Wir zeichnen diese Folge jetzt am Freitag um 11 Uhr auf. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, muss man ganz fairerweise sagen, weil man überhaupt nicht weiß, was auf den unterschiedlichen Gesprächsebenen gerade so parallel passiert. Also was wir jetzt heute Morgen frisch erfahren haben, ist, dass der Kreml gesagt hat, in Russland ist jetzt angekommen, was in Genf verhandelt worden ist. In Genf, nochmal zur Erinnerung, da wurde ja nochmal von europäischer und ukrainischer Seite klargemacht, dass sie mit diesen 28 Punkten, die da auf dem Tisch lagen, nicht klargekommen sind. Da sind dann einige Punkte rausgenommen worden. Und das, was daraus geworden ist, das ist jetzt den Russen vorgelegt worden. Da können die jetzt drüber verhandeln. In der kommenden Woche gibt es dann weitere Verhandlungen zwischen Russland und den USA und zwischen der Ukraine und den USA. Die Europäer spielen mal wieder gerade keine Rolle. Aber was dann der Verhandlungsstand ist, das ist total offen. Also man weiß überhaupt nicht, was gerade auf dem Tisch liegt. Und das ist nicht nur für die Europäer, sondern auch für die Bundesregierung so ein ganz doofes Gefühl, dass sie überhaupt nicht wissen, was kommt als nächstes als Knaller, worauf sie wieder reagieren müssen.
Du hast gerade gesagt, die Europäer wurden mal wieder nicht gefragt oder spielen eine Nebenrolle. Lass uns mal auf Deutschland blicken und die Rolle der Bundesregierung. Dazu hat Kanzler Merz ja diesen Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag das gesagt.
Wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation, sondern wir wollen ein friedliches Zusammenleben der Völker in Europa auf der Grundlage unserer demokratischen, freiheitlichen Werte.
Okay, bei friedlichem Zusammenleben würden, glaube ich, die meisten sagen, ja, finde ich gut. So einfach ist es ja dann am Ende leider nicht. Kein Frieden durch Kapitulation. Wie will er denn die Kapitulation der Ukraine verhindern?
Das ist eine sehr gute Frage. Also den Europäern bleibt im Prinzip nie etwas anderes übrig, als immer wieder auch auf die amerikanische Seite einzuwirken und zu sagen, gebt Russland nicht zu viel Preis. Mhm. Also sagt nicht, die kriegen Gebiete zum Beispiel, die Russland überhaupt noch gar nicht kontrolliert. Macht das Ganze fest anhand dessen, was Kontaktlinie heißt. Das ist aber nichts anderes als die Frontlinie. Also da, wo sich im Moment die russischen und die ukrainischen Streitkräfte gegenüberstehen, dass das der Ausgangspunkt für Verhandlungen ist. Und nichts anderes, dass keine Zugeständnisse gemacht worden, weil das Credo ist immer wieder, Russland hat die Ukraine angegriffen und darf jetzt nicht belohnt werden, obwohl man gar nicht militärisch so weit vorne gekommen ist, belohnt werden für etwas, was eigentlich als Völkerrechtsbruch sehr klar da ist. Aber das Problem ist, den Europäern, der Bundesregierung fehlt so ein richtiger Hebel, wie man das tatsächlich durchsetzen kann. Das heißt, Merz hat zwar einen guten Kontakt zu Trump, zu dem US-Präsidenten. Er kann ihn anrufen, er kann mit ihm reden. Er kriegt dann auch ein bisschen was durch. Die Frage ist nur, wie lange hält das dann? Also wann hat Trump das schon wieder vergessen, spricht mit Putin und Putin flüstert ihm ein, hey, der erste Plan, den ihr gemacht habt, der war super, der kommt uns zugute, wir machen gute Geschäfte und dann läuft's und es ist doch eigentlich egal, was aus der Ukraine wird. Und da versucht die Bundesregierung gegenzuhalten.
So wie bei dem Friedensplan, der jetzt aufgesetzt war und erst einmal wieder ganz klar daraus hervorging, naja gut, das sind Punkte, die Russland 1:1 sich so wünschen würde und die USA dann sagt, ja gut, das wäre jetzt ein Friedensplan, mit dem wollen wir an den Start gehen und die Europäer müssen ganz schnell wieder hinterherrennen und versuchen dann noch zu retten, was zu retten ist.
Und das ist halt so ein Muster, was sich durchzieht. Also das kriegen wir zwar im Moment immer noch ganz gut hin, dieses Ad-hoc-Krisenmanagement, aber die Frage ist, was könnte man eigentlich tun, um aus dieser Nummer rauszukommen, um so ein bisschen proaktiver zu werden? Und ich will jetzt keinen großen Cliffhanger machen, aber die schlechte Nachricht ist, so richtig was haben wir nicht, was wir in die Waagschale werfen können. Also wir können immer nur wieder versuchen, auf die Amerikaner einzuwirken und zu hoffen, dass die auch in unserem, im europäischen und deutschen Interesse verhandeln.
Okay, also Merz und Trump haben irgendwie eine besondere Verbindung, sage ich jetzt mal. Wie ist es denn, oder eine gute Verbindung, wenn er ihn anrufen kann. Aber wie ist es denn mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky?
Das ist so ein Verhältnis, das ist, glaube ich, besser geworden. Mhm. Am Anfang war das so ein bisschen distanzierter, fand ich. Also da war nicht sofort so diese kumpelige, freudige Ebene, wenn man so das Miteinander sich angeguckt hat. Dazu hat sicherlich auch geführt, dass Zelensky natürlich darauf vertraut hat, weil der Kanzler immer angekündigt hat, solange er noch nicht Kanzler war, dass Taurus er Taurus kommt. Liefert. Genau, das T-Wort, was hier in Berlin so gar nicht gerne gehört wird, öffentlich. Aber er hatte das immer angekündigt, als Oppositionsführer immer gefordert. Ich werde das liefern, wenn ich Kanzler bin. Das ist dann nicht geliefert worden. Das war für Zelensky natürlich erstmal was, wo er gedacht hat, mal gucken, was jetzt kommt. Auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass Merz gemeinsam mit dem britischen Premier und auch mit dem französischen Präsidenten immer wieder versucht, die ukrainischen Interessen nach vorne zu bringen. Insofern ist das jetzt ein Verhältnis, wo sich, glaube ich, beide Seiten sehr aufeinander verlassen und versuchen zu retten, was zu retten ist, aber beide Seiten eigentlich in einer schwachen Position sind.
Und welche Lösung wäre im deutschen Interesse?
Also im deutschen Interesse wäre natürlich, dass Russland nicht für die Aggression belohnt wird, dass die Ukraine möglichst wenig Zugeständnisse machen muss, also erst recht keine Gebiete abtreten muss, die Russland noch nicht mal besetzt hat. Dass wirklich klar ist, die Ukraine kann weiter als souveräner Staat bestehen und die Leute, die Flüchtlinge, die auch bei uns sind, können eben auch wieder zurückgehen und können wieder ihre Heimat aufbauen und können einen Weg gehen, den sie sich wünschen, also nicht von Russland diktiert, sondern eher einen Weg, der in Richtung Europäische Union führt.
Jetzt sind ja im aktuellen Bundeshaushalt 11 Milliarden Ukraine-Hilfe vorgesehen. Extrem viel Geld zum Vergleich, das ist mehr als der Gesamtetat des Entwicklungsministeriums. Ist es gerade auch so ein Faktor, also gerade auch angesichts dieser Korruptionsvorwürfe?
Ja, das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem für die Ukraine und auch für die Bundesregierung, die sich natürlich fragen lassen muss, ob wir viel Geld in ein Land stecken, wo das Geld dann anschließend eben nicht in die Energieinfrastruktur, die ja immer wieder angegriffen wird von Russland, fließt, sondern möglicherweise in schwarze Kanäle, wo sich einzelne Leute bereichern. Jetzt muss man bei der Ukraine wissen, Korruption war auch vor dem Krieg schon ein Riesenthema. Das hat auch die Europäische Union ja immer wieder kritisiert und hat gesagt, ihr müsst da was machen. Dass sich das jetzt so weit nach oben zieht und bis an die Regierung rangeht, also dass Minister eben auch zurücktreten müssen, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das den Leuten, die immer schon gesagt haben, kein Geld für die Ukraine, das macht alles keinen Sinn, die haben sowieso keine Chance, die kriegen jetzt natürlich richtig nochmal Rückenwind, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, wir müssen hier sparen in Deutschland und denen geben wir das Geld und da bereichern sich einige.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass wenn dann heute eine Durchsuchung bei dem Bürochef Selenskyjs von der Antikorruptionsbehörde durchgeführt wird, das zeigt ja eigentlich, dass der ukrainische Staat in dem Sinne funktioniert, dass die Behörden den Job machen, den sie machen sollen. Und das würde in einem autokratischen Staat, in dem sich einfach eine Clique den Staat zur Beute macht, so überhaupt nicht funktionieren. Da würde niemals, also ich möchte mal jemanden sehen, der mit einer Antikorruptionsbehörde bei Putins Bürochef reinmarschiert. Also das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass da eben auch die deutschen Gelder da ankommen, wo sie ankommen sollen.
Ja, und ich glaube, die zentrale Frage ist ja, was ziehst du für eine Konsequenz daraus? Also angenommen, wir stellen kein Geld mehr zur Verfügung oder wenig Geld. Dann kann die Ukraine keine Waffen mehr kaufen. Dann ist sie da, wo wir eigentlich gesagt haben, da soll sie nicht hin. Dann muss sie kapitulieren, dann hat sie Russland nichts mehr entgegenzusetzen. Das heißt, wenn man auch den Leuten, die sagen, wir finanzieren die hier und wir geben denen auch viel zu viel Geld, auch den Flüchtlingen hier, wenn man das weiterdenkt und die Ukraine kapitulieren muss, dann wird es neue Flüchtlingsbewegungen geben und die werden eben auch hierher kommen. Deshalb ist es so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung und ich finde immer, es lässt halt völlig hinten runterfallen, dass es hier auch um Werte geht, um Moralvorstellungen geht, um Völkerrecht geht, um Dinge geht, von denen wir immer gesagt haben in Deutschland, die sind uns wichtig. Mhm. Und wenn wir da jetzt sagen, das ist uns in dem Fall nicht wichtig und Putin greift als nächstes die baltischen Staaten an, NATO-Territorium, Europa, Europäische Union, was passiert dann? Sagen wir dann, es ist auch egal. Und wenn sie uns angreifen, ist uns das dann auch egal? Also man muss es, finde ich, immer noch mal weiterdenken und immer wieder zu dem Punkt kommen, die Ukraine ist ein Land, was angegriffen worden ist. Und das ist die Ausgangsposition. Und das können wir eigentlich nicht zulassen, dass in diesem Jahrhundert noch jemand versucht, mit Gewalt Grenzen in Europa zu verschieben.
Christina, du hast gerade schon über die ukrainischen Flüchtlinge gesprochen. Lass uns noch mal über die Rolle derer sprechen, die jetzt hier schon bei uns leben und vielleicht auch derer, die noch kommen werden. Im Moment sind es 1,3 Millionen. Jetzt hat ja die ukrainische Regierung das Ausreiseverbot für junge Männer wieder aufgehoben. Das heißt, es werden wieder mehr. Welche Rolle spielen die?
Das ist natürlich so ein sehr zweischneidiges Schwert, wenn man sich das anguckt. Auf der einen Seite haben viele junge Männer hier ihre Familien. Ja, die haben ihre Frauen hier, ihre Kinder hier, dass die auch mal gucken wollen, wie geht es denen, den Kontakt halten wollten. Das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar.
Auf jeden Fall.
Dass es auch junge Männer gibt, die sagen, wir können nicht kämpfen, wir wollen nicht kämpfen, ist auch nachvollziehbar, ist aber gleichzeitig natürlich schlecht für die Ukraine, die ja auch immer versucht, dem was entgegenzusetzen und zu versuchen, die Leute trotzdem zu rekrutieren. Aber ist natürlich ein Thema, was hier auch immer für Diskussionen sorgt und was natürlich eben auch genutzt wird von der Seite, die gegen weitere Unterstützung der Ukraine ist, um klarzumachen, naja, die machen sich hier ein schönes Leben und wir zahlen dafür, dass die Ukraine nicht verlieren kann, aber verliert sie nicht sowieso, wenn die alle hierher kommen.
Jetzt wird ja auch immer wieder der Vorwurf gemacht, dass wir nicht direkt mit Putin über eine Lösung sprechen. Trump scheint da irgendwie der Einzige zu sein, der das tut. Und Alice Weidel, AfD-Fraktionschefin, hat das genommen. Was war gefundenes Fressen für Sie? Das hat sie ausgeschlachtet.
Vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass wir die einzige Partei, die einzige Fraktion sind mit offenen Kanälen zu, ja. zu den USA, zu Donald Trump und nach Russland.
Ja, da gab's Tumult und Rambo Zambo im Bundestag da am Mittwoch. Wie habt ihr das beobachtet, Torben?
Ja, also das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Fraktion von SPD und Union, die die Russlandnähe der AfD gerade sehr stark thematisieren und eben auch sagen, dass die AfD unter anderem für die russische Seite spionieren könnte und dass sie das mit Anfragen macht zu sicherheitspolitischen Themen in Deutschland, zu militärpolitischen Themen. Und da war das natürlich, dass Frau Weidel sich da hinstellt und sagt, ja gut, wir haben offene Kanäle nach Russland. Für viele ein gefundenes Fressen, weil sie sagen, ja seht her, sie gibt es auch noch zu. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es sehr viele Menschen, unter anderem auch vor allem im Osten von Deutschland gibt, die sich mehr diplomatische Bemühungen Deutschlands auch mit Russland wünschen. Und auch es zum Beispiel den sächsischen Ministerpräsidenten von der Union Kretschmer gibt, der sagt, naja gut, sobald Frieden ist, müssen wir sofort wieder russisches Gas und russisches Öl beziehen. Also es gibt durchaus auch noch andere Gruppen in Deutschland, außer die AfD, die dafür sind, jetzt schon Gespräche mit Russland zu führen. Also das ist auch nicht per se zu verteufeln, aber genau, dass da so Weidel ausgelacht worden ist in dem Moment, da ging es vor allem darum, dass man zeigen wollte, ja seht her, ihr spioniert für Russland, ihr seid für Russland, und das wollte man da nochmal mit den Reaktionen ausdrücken.
Aber die Grundsatzfrage ist natürlich trotz allem tatsächlich ja sehr berechtigt. Also muss man nicht, wenn man sagt, derjenige, der im Moment die Verhandlungen führt, ein ehemaliger Immobilienhändler und Makler namens Witkoff. Also wenn man den kritisiert für das, was er tut, von dem man ja sogar denkt, dass er sich von Russland hat einiges da auf den Plan diktieren lassen, was er dann vorgestellt hat, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, müssten wir nicht selber dann eben auch das Gespräch suchen und in Verhandlungen eintreten? Die Antwort aus dem Auswärtigen Amt ist da sehr eindeutig. Der Außenminister hat gesagt, nein, viel zu früh. Erst muss Putin an den Verhandlungstisch kommen und dann können wir reden. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, wir haben gar nicht das Gewicht, was die Amerikaner haben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt wollten und Gesprächskanäle suchen, können wir das gar nicht unterfüttern, weder militärisch noch mit irgendwelchen Sanktionen. Da haben wir schon alles verhängt, was man verhängen kann. Also es ist schwierig, und trotzdem frage ich mich, wenn man dem etwas entgegensetzen soll, ob man nicht doch langsam aber sicher dieses Gespräch suchen müsste, um Einfluss zu nehmen auf die Verhandlungen, wo man sonst vielleicht eben nicht mehr dran beteiligt ist oder immer nur daneben steht oder immer hinterherlaufen muss. Da sind wir dann wieder am Anfang unseres Gesprächs.
Aber ja, es fehlt eben auch so eine Konsequenz, ne? Es fehlt einmal die Konsequenz bei den Europäern zu sagen, gut, wir unterstützen die Ukraine wirklich mit allem, was wir haben. Das findet de facto gerade nicht statt. Also auch was die Waffensysteme angeht, das hast du ja gerade angesprochen, Christina. Und daraus würde auch eine andere Verhandlungsposition der Europäer resultieren. Die Frage ist ja jetzt, mit welchem Backup kann Deutschland überhaupt in solche Verhandlungen gehen? Und da hat man relativ wenig auf der Habenseite zurzeit. Und deswegen ist man dann eben auch abhängig von so einem US-amerikanischen Verhandler Witkoff.
Ja. Bevor es weitergeht mit der AfD-Jugend, jetzt erstmal Geschenke, und zwar für euch. Weihnachten und Neujahr gibt es von uns 2 Folgen Berlin-Code für eure Themen und Ideen. Dazu haben wir euch in den letzten Folgen gefragt, womit wir uns mal unbedingt beschäftigen sollen, und haben ganz viele Zuschriften bekommen. Vielen Dank erstmal dafür an dieser Stelle, unter anderem an Theresa, Julian, Sandra, Phil, Andreas, Julia, Gabriel, Claudia, Janette, Yannick und alle anderen, die uns noch geschrieben haben. Wir haben 4 Vorschläge für die Weihnachtsfolge ausgewählt und ihr dürft entscheiden, mit welchen beiden davon sollen wir uns beschäftigen? Soll es sein Thema A, Friedrich Merz, die ersten 8 Monate als Kanzler, oder Thema B, eine Jahresbilanz der Regierung, oder soll es sein Thema C, was macht die Bundesregierung eigentlich fürs Ehrenamt, oder Thema D, welchen Einfluss haben parteiinterne Gruppierungen bei Union und SPD? Schickt uns eine WhatsApp an 030-2288-2288 oder eine Mail an berlincode@ad.de mit Thema A, B, C oder D. Oder schreibt es einfach hier in die Kommentare. Und wem das jetzt zu schnell ging, wir packen euch alles natürlich auch nochmal in die Shownotes. Jetzt zurück zum zweiten wichtigen Thema heute. Wir haben schon ein bisschen verraten. Heute geht's auch um die neue AfD-Jugendorganisation. So eine Jugendorganisation ist erstmal nichts Besonderes. Das haben auch andere Parteien, so auch die AfD. Und bis vor kurzem hatte die AfD die Junge Alternative. Die hat sich im März ja aufgelöst. Was war das Problem mit dieser Jugendorganisation? Warum braucht die AfD jetzt eine neue?
Da gibt es unterschiedliche Erzählform, würde ich mal sagen. Die eine ist die, die der Parteivorstand der AfD vor sich herträgt. Die sagen, wir wollten uns professionalisieren und wir hatten teilweise auch Probleme mit einem zu gierigen Haufen an Jugendorganisationen. Die haben sich nicht immer an all das gehalten, was wir von unserer Parteilinie her wollten. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir jetzt eine Parteijugend haben, die stärker in die Partei eingegliedert wird. Dann gibt es aber auch noch, und so war es dann eben auch tatsächlich, einen weiteren Punkt, dass die Parteijugend der AfD vorher ein Verein war. Also man hätte sie verbieten können und sie war gesichert rechtsextrem. Und dazu gab es auch einen Gerichtsbeschluss, der das nochmal bestätigt hat. Also es wäre möglich gewesen, dass eine Innenministerin oder ein Innenminister sagt, diese Parteijugend, die ist ab heute verboten. Und da hatte die AfD große Sorge, dass das passiert, weil so eine Parteijugend ist enorm wichtig für eine Partei, auch für die AfD. Und aus dieser Sorge heraus wurde dann gesagt, okay, wir müssen jetzt schnell die Parteijugend unter den Schutzmantel der Mutterpartei holen.
So, die Gefahr ist ja aber wieder da, dass das passieren könnte. Also wie organisieren die sich denn jetzt neu?
Die wollen sich jetzt so neu organisieren, dass die Parteijugend einfach ein Teil der Partei wird. Das bedeutet dann, dass es die ganze Finanzierung, dass die Mitgliederbeiträge, die Organisation, all das läuft über die Mutterpartei. Und dass zukünftig auch alle, die der Parteijugend beitreten wollen, Parteimitglied sein müssen. Somit hat dann eben auch die AfD Zugriffsrechte und kann auch mit Schiedsgerichtsverfahren einzelne Mitglieder, die dann eben nicht das machen, was die Mutterpartei möchte, rauswerfen. Das wären Punkte, die jetzt neu mit dazukommen.
Das ist ja auch was man bei anderen Parteien gut besichtigen kann im Prinzip. Die Jusos bei der SPD zum Beispiel, die sind genau nach diesem Muster auch strukturiert. Die sind eben auch Teil der Partei und deshalb viel schwieriger angreifbar. Nun ist es bei denen meistens kein Problem, aber was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass du über diese Jugendorganisationen, wenn die gleichzeitig mit Parteimitglieder sind, machst du natürlich auch einen Weg frei, dass da Leute Karriere machen können. Also, dass du da Leute rauspicken kannst und sagen kannst, ah, die machen da schon ihr Ding, die sind präsent, die bauen wir dann auch eben ein in die Parteistruktur an sich. Das heißt, die machen dann Karriere. Bei Kevin Kühnert hat man das damals ganz gut gesehen, wie das funktioniert. Und es ist dann halt immer auch so, dass diese Jugendorganisationen natürlich auch immer so ein bisschen mit steileren Thesen rausgehen dürfen. Ja, also sie dürfen immer ein bisschen greller, ein bisschen radikaler sein. Und das ist natürlich was, was jetzt einige mit Sorge erfüllt, wenn das eben auch bei der AfD passiert, weil das natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber ist, als wenn Jusos ein bisschen steilere Thesen aufstellen.
Ja, die einen fordern dann meinetwegen mal Umverteilung und das ist dann das Radikale und die anderen haben Kontakt zu rechtsextremen Organisationen und haben selbst rechtsextreme Meinungen.
Für alle, die gerade gefragt haben, wer ist denn eigentlich Kevin Kühnert, weil der macht ja kaum mehr Politik oder eigentlich gar keine Politik mehr, eher so ein bisschen Satire gerade, schreibt auch viel. Das war der Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD, um das einmal klarzustellen. Jetzt hat ja die Junge Alternative den Ruf, besonders radikal zu sein. Wenn man sich ein bisschen jetzt mit der neuen Organisation beschäftigt, weiß ich nicht, können wir auch gleich nochmal drüber reden, klingt das für mich auch so in die Richtung oder seht ihr das anders?
Das sind teilweise sogar 1:1 die gleichen Leute, die jetzt vorher JA im Bundesvorstand saßen bei der Jungen Alternative und die jetzt auch in der neuen Jugendorganisation mit im Vorstand sitzen werden. Da gibt es auch schon eine Liste, die von den Leuten, die im Bundesvorstand landen sollen, unter anderem Lennart Schape, das war vorher der Landesvorsitzende in Sachsen, der soll auch jetzt wieder eine wichtige Rolle bekommen. Und auch was die Positionen angeht, ist es mitnichten der Fall, dass da gerade versucht wird, irgendwie sich zu mäßigen oder in irgendeiner Art und Weise. Unter Professionalisierung versteht die AfD da was ganz anderes. Und zwar einfach nur, dass die Partei und die Parteijugend die gleichen Positionen vertreten müssen. Wie radikal die sind, das spielt da keine Rolle.
Lass uns mal bei den Namen und Menschen bleiben, die da Teil dessen werden. Jean-Pascal Hohm. Er wird Kalli genannt. Wer ist das?
Das ist ein Landtagsabgeordneter aus Brandenburg und der ist 28 Jahre alt, hat auch die JA in Cottbus mit aufgebaut. Und das, also es ist sehr exemplarisch, diese Persönlichkeit, von der jetzt auch der gesamte AfD-Bundesvorstand sagt, das ist unser Mann, den wollen wir, dass er unsere neue Jugendorganisation anführt. Also er wird auch unterstützt mit seiner Kandidatur. Und um mal mit einem kleinen Beispiel zu zeigen, wo man auch ganz gut die ganze Entwicklung in der AfD ablesen kann. Also Jean-Pascal Hohm war 2017 Mitarbeiter der Landtagsfraktion, ist dadurch aufgefallen, dass er mit anderen rechtsextremen Organisationen sehr enge Verbindungen hatte, war als Hooligan mit dabei im Schwarzen Block bei Cottbus und war vermummt und da gab es an dem Spieltag antisemitische Gesänge. Daraufhin hat die AfD-Fraktion damals, 2017, gesagt, okay, mit dem können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Da ist er wieder gegangen worden. Jetzt sitzt er selbst für die AfD im Landtag. Jetzt kandidiert er für die AfD, für die neue Jugendorganisation. Da sieht man zum einen, wie die AfD insgesamt sich radikalisiert hat und auch eben das Mäßigung für die neue Jugendorganisation ein Fremdwort ist.
Hören wir mal rein.
Dieser Aufruf richtet sich vor allem an die Jugend ohne Migrationshintergrund. Macht Sport, meldet euch im Fitnessstudio an, betreibt Kampfsport, bildet Gemeinschaft und werdet wehrhaft. Deutsche Jugendliche sind keine Opfer. Sie werden nur von der Politik, den Medien und linksgrünen Lehrern und Erziehern zu solchen gemacht.
Ich sage euch ehrlich, das ist schwer für mich zu hören als Mensch mit Migrationshintergrund, ne? Frage mich, wie kann es sein, dass da so ein dahergelaufener Kalli kommt, der auf jeden Fall auch schon was auf dem Kerbholz hat, ja? Wir haben gerade gehört von dir, warum man das nicht einfach so verbieten kann, aber wieso kann man denn nicht vorher sagen, bevor Dinge passieren, dass man von vornherein schon sagt, nee, das machen wir jetzt so erstmal nicht, das ist ja schon einmal schiefgegangen, das wurde ja schon einmal verboten, warum kann man das nicht einfach machen, Tom?
Man kann in Deutschland keine Partei einfach so verbieten und auch nicht dadurch, dass eine Gruppierung als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, heißt es nicht, dass es ein automatisches Verbotsverfahren gibt. Dafür braucht es politische Mehrheiten. Das kann und vorher als Verein hätte eine Jugendorganisation, die gesichert rechtsextrem eingestuft wird, verboten werden können. Das hat die AfD jetzt damit verhindert, dass sie so eine Jugendorganisation mit einem wahrscheinlich bald so sich artikulierenden Bundesvorsitzenden dann eben auch Teil der Partei ist. Und wenn diese Jugendorganisation Teil der Partei ist, dann kann sie eben nur verboten werden, wenn der Bundestag sagt, das machen wir, die Bundesregierung das sagt oder der Bundesrat. Und dafür gibt es aktuell in Deutschland keine Mehrheit.
Es gibt ja bei der SPD durchaus, das hat man auf dem Parteitag der SPD ganz klar gesehen, durchaus Vorstöße, das zu machen, also dieses Verbotsverfahren anzustrengen. Aber in der Tat, Torben hat es ja gerade schon gesagt, es fehlen dafür einfach im Moment die Mehrheiten, weil, das muss man immer dazu wissen, es sind rechtlich wirklich extrem hohe Hürden, die man überspringen muss, damit es zu einem Verbotsverfahren kommt. Und die Sorge ist immer groß, dass wenn man so ein Verfahren anstrengt und dann keinen Erfolg hat, dass das natürlich genau auf die einzahlt, die man eigentlich ja weghaben wollte, die man verboten haben wollte. Und dass sich die AfD zum Beispiel bei so einem Verbotsverfahren sehr schnell eben als Opfer inszenieren könnte, nach dem Motto, wir sind eine demokratische Partei und nur weil wir jetzt so erfolgreich sind, weil wir den Umfragen so gut dastehen, sollen wir jetzt verboten werden, weil sie wissen nicht, wie sie sonst mit uns umgehen sollen. Das ist ja dann so die Erzählung, die dann ganz schnell kommt. Die wird dann noch sehr erfolgreich auf Social Media weitergetragen und dann verbreitet die sich einfach von alleine und das ist einfach ein Problem.
Wobei, als Opfer stellt sich die AfD so oder so dar.
Naja. Setzt die AfD vielleicht sogar darauf, weil ne, er darf jetzt rausposaunen, was er rausposaunt. Da ist teilweise auch Quatsch dabei. Also mir hat keiner gesagt, dass Sport nicht gut ist. Ich habe mich da ganz selbstständig für entschieden, kein Sport zu machen. Aber setzen die darauf, dass da Menschen einfach erstmal was sagen dürfen, ja auch. Und vielleicht Sachen, die so ganz knapp an der Grenze der Verfassungswidrigkeit sind.
Na klar, absolut. Also das, was Jean-Pascal Hohm vor sich herträgt, die Vorfeldorganisationen, die er unterstützt, die sagen unter anderem, es gibt einen großen Bevölkerungsaustausch. Nicht weiter definierte Eliten würden diesen Bevölkerungsaustausch vorantreiben. Die Deutschen sollen ersetzt werden durch Menschen, die aus dem Ausland kommen. So, das ist eine definitiv rechtsextreme Erzählung, eine rechtsextreme ideologische Erzählung. Und die AfD nutzt es, dass auch Führungspolitiker ihrer Partei so etwas sagen, um die Grenze des Sagbaren weiter zu verschieben. Aber nicht nur die Grenze des Sagbaren wird dadurch verschoben, weil wir sehen ganz klar auch an dem, was passiert. Das hat Folgen. Es gibt Leute, die diese Theorien sehr ernst nehmen und es gibt auch AfD-Politiker, die mutmaßlich diese Theorien sehr ernst genommen haben. Das sehen wir zum Beispiel an den sächsischen Separatisten, eine Terrorgruppe, die für den Tag X trainiert hat, die ethnische Säuberungen durchführen wollte, mit Verweis, dass es eben diesen großen Bevölkerungsaustausch geben würde. Und da war mutmaßlich auch ein AfD-Politiker dabei, der auch Teil der jungen Alternative war. Also sowas hat auch Folgen und das weiß die AfD.
Und es hat auch Folgen weit über das hinaus. Also ich war vor kurzem mit dem Außenminister unterwegs. Wir waren in Jordanien und da hatten wir ein Gespräch mit jemandem, der da eine Universität arbeitet und der gesagt hat, bislang war es immer so, dass Leute, die Deutsch lernen, dann für ein Jahr nach Deutschland gehen, hier die Sprache lernen und dürfen hier auch arbeiten und sollen eben darüber auch in Jobs kommen und hier möglicherweise auch Fuß fassen als die Facharbeiter, die wir gerne brauchen und die wir ja auch immer wieder suchen. Und von denen haben viele gesagt, nee, also da bleiben wollen wir aber nicht, weil sich das Klima so verändert hat. Und mit Klima meinten sie in dem Fall nicht das Wetter. Das hat er dann sich aus der Nase kitzeln lassen, weil er wollte es uns jetzt so nicht sagen, weil das fand er jetzt unhöflich. Aber es ist dann dabei rausgekommen, dass es eben dieses soziale Klima ist. So dieses Gefühl, ich bin hier nicht gerne gesehen, ich werde hier angefeindet, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Und das ist natürlich auch eine Folge von Aussagen, die sich verbreiten und die sich eben auch über das Netz ja sehr stark ausbreiten.
Tom, jetzt hast du gerade Vorfeld gesagt, dieses Schlagwort. Was bedeutet das? Was ist das Vorfeld?
Die AfD definiert als Vorfeld andere rechtsextreme Organisationen, die teilweise noch mal deutlich radikaler und militanter auftreten, als das Parteimitglieder der AfD können. Dazu gehören zum Beispiel so ein Verein wie 1%, die vor einem Bevölkerungsaustausch waren. Das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Dann unter anderem gehört dazu auch die Identitäre Bewegung, die europaweit agiert und rechtsextreme Netzwerke miteinander zusammenbringt. Unter anderem auch davon spricht, dass es eine europäische kulturelle Hegemonialität bräuchte in Europa.
Das bedeutet was?
Also es braucht eine Vorherrschaft der in Europa vorherrschenden Kulturen. Das ist das, was die identitäre Bewegung meint. Also es wird auch von Politikwissenschaftlern als Rassismus ohne Rassen bezeichnet. Mhm. Und da genau diese Vorfeldorganisation, die mochte die junge Alternative sehr und auch die neue Jugendorganisation der AfD soll da so eine Scharnierfunktion haben, um zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite mit denen zu tun, die auf der Straße massiven Protest machen und wollen aber auch deren Themen in die Partei reintragen und damit auch die Partei weiterhin radikalisieren. Und andersrum freut sich die Partei darüber, dass sie über die Jugendorganisation auch eine engere Verbindung zu den Gruppierungen hat, die auf der Straße marschieren.
Zusammenfassend, was würdet ihr sagen, was hat die AfD von der neuen Jugendorganisation? Christina?
Ich glaube, sie hat einfach dadurch nochmal eine Möglichkeit, radikalere Positionen sehr sichtbar aufs Spielfeld zu bringen, aufs politische Spielfeld, und kann das noch weiter verbreiten, eben gerade in einer Zielgruppe, die sie ja sehr stark auch im Visier hat, nämlich gerade bei jungen Leuten. Also da hat man auch schon im Wählerverhalten ja gesehen, dass die AfD da sehr punktet neben den Linken, also dass die Ränder sehr dabei sind, das zu nutzen. Und ich glaube, dass diese Plattform dann auch noch mal gezielt dafür genutzt wird, wirklich in Bereiche reinzugehen, um auch da die Grenzen des Sagbaren und Machbaren zu verschieben. Und das ist schon was ich persönlich sehr beängstigend finde, muss ich sagen.
Und ganz klar, also die AfD braucht auch Nachwuchs weiterhin. Sie braucht eine eigene politische Elite, die sie aufstellen kann. Die AfD hat vor, bei den kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland die Wahl zu gewinnen und auch die absolute Mehrheit zu bekommen. Das ist in Teilen gar nicht mal so unrealistisch, dass sie das schaffen könnte. Und genau dafür braucht sie politisches Personal. Und genau dafür soll dann eben auch so eine Jugendorganisation dienen, dass man Eliten hat, die man auf Position setzen kann.
Jetzt ist ja erst Freitag. Wir werden sehen, was sich da abspielt am Wochenende in Gießen in Hessen, wenn sich diese AfD-Jugendorganisation gründet. Ich möchte nochmal sagen, mit tausenden Polizisten, die auch da sein werden, mit 50.000 Gegendemonstranten, die da sein werden, bei 90.000 Einwohnern, die Gießen hat. Ich möchte mich erstmal bedanken, Christina Tauben, dass ihr hier wart in diesem Podcast.
Sehr gern.
Sehr gern.
Und wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Da werde ich Linda Zawakis nochmal vertreten. Und wenn euch das Thema mit der Ukraine gerade besonders interessiert und ihr da noch mehr Informationen haben wollt, dann ist vielleicht unser Podcast Streitkräfte und Strategien was für euch. Den möchte ich euch empfehlen. Der erscheint wöchentlich, dienstags und freitags, immer ab 16.30 Uhr. Da sind langjährige ARD-KorrespondentInnen Anna Engelke, Stefan Niemann, Kai Küstner und Astrid Koral da. Die sprechen mit sicherheitspolitischen ExpertInnen und was da zwischen den Fronten passiert, wann die Zeitwende der Bundeswehr kommt oder wen auch Russland als nächstes bedrohen könnte. Streitkräfte und Strategien, hört da gerne mal rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.